Campusmarke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campusmarke, Marke auf den Punkt gebracht.
Mit der Geschichte von Markennamen und ihrer Entstehung, die uns heute absolut geläufig sind, eröffnet ganz spannende und manchmal auch amüsante Hintergründe. Ein besonderes Vergnügen für Markenaffine, also alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, der Herkunft großer Marken auf die Spur zu kommen. Natürlich teilen wir dieses Vergnügen mit euch auch an wunderbaren Beispielen. Und ich bin wie immer nicht allein heute. Mein Name ist Carsten. An meiner Seite Günther Käfer. Herzlich willkommen, Günther.
Genau, vielen Dank. Ja, mit diesem Vergnügen lassen wir euch nicht ganz alleine, denn das hat nicht nur was mit Spaß und Freude zu tun, sondern es hat auch was mit ganz handfesten markenstrategischen Erkenntnissen zu tun, die man da gewinnen kann. Und mit denen beschäftigen wir uns in dieser Campusmarke-Episode. Und das sind, wenn man es mal so auf 4 Punkte bringt, als wesentliche Aspekte, es hat mit der Eigenständigkeit und der Prägnanz zu tun, die eben Voraussetzung ist für die Wahrnehmung und die Durchsetzung von einem Markenbegriff. Ein weiterer Aspekt, der markenstrategisch wichtig ist, das Originäre ist die Voraussetzung für eine alleinstellende Position im Markt und auch, damit man so eine alleinstellende Position rechtlich schützen kann. Ein dritter Punkt ist, Name hat ganz viel mit Vertrauensaufbau und Markentreue zu tun. Und als vierter Aspekt, der markenstrategisch von Bedeutung ist, die DNA einer Marke, also auch diese assoziative Welt, die sich mit einem Namen, mit einem Markennamen verbindet, hat in der Regel einen nicht unerheblichen Einfluss auf deren Anspruchspositionierung. Und deswegen verbinden wir heute Spaß und Freude mit entsprechenden inhaltlichen Erkenntnissen.
Lassen wir uns zu Beginn einmal ein auf die Historie von Markenbezeichnungen, die heute unverwechselbar sind und die uns im Alltag begleiten. Hierbei hat uns inspiriert ein Artikel von Martin Klemrath, Autor der Zeitung Die Welt. Er ist dort bei der Welt Managing Editor Geschichte und er hat sich intensiv damit beschäftigt, wie berühmte Firmen und Marken zu ihren Namen kamen.
Ja, und wir haben seine Beispiele, was ja, finde ich, eine ganz großartige Recherche ist, die er da gemacht hat. Wir haben das mal ein bisschen geclustert in 4 Bereiche. Und zwar, wir gucken uns mal an, was so Markennamen, die wir alle kennen und vielleicht auch lieben, mit der Herkunftsbezeichnung zu tun haben, wo sie abgeleitet sind. Dann werden solche Markennamen häufig abgeleitet aus einem persönlichen Bezug. Ideal ist es natürlich, wenn es abgeleitet sein kann aus Produkteigenschaften, die man dann thematisiert. Und das vierte ist, man arbeitet mit Kunstbegriffen. Und entsprechend den 4 Clustern wollen wir jetzt mal einige Beispiele durchgehen.
Dann steigen wir jetzt ein in einige schöne Beispiele und beginnen mit den Marken, wo der Name einen ganz klaren Herkunftsbezug haben. Günther, das ist jetzt der Moment, deine Schokoladenseite zu zeigen.
Ja, ich liebe Schokolade und wir starten mal mit Milka. Jeder kennt es, kommt von der Firma Suchard, Schweizer Zuckerbäcker Philipp Suchard hat es mal gegründet. Und der Name Milka ist entstanden aus einem Akronym aus, man achte darauf, Milch und Kakao. Milka. So eine schöne Geschichte. Milka.
Wir bleiben im Schokoladensegment in gewisser Weise. Und auch Nutella hat eine ganz spannende Geschichte. Nutella hat mehrere Stationen durchlaufen, bevor dieser Name ab 1960 überhaupt quasi aufs Band kam, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ohne zu sehr in die Details zu gehen, haben wir hier unter anderem eine lokale Karnevalsfigur mit dem hübschen Namen Jean Dujot, wenn er denn so ausgesprochen wird. Und erst später kam dann der Name Nutella, der sich zusammensetzt aus dem englischen Wort für Nuss, also Nut, Nut, und dem italienischen Ella, womit das Ganze ein bisschen hübscher gemacht wird und weiblicher. Nutella. Wenn wir das Schokoladensegment jetzt verlassen, aber im Nahrungsmittelbereich bleiben, dann haben wir noch das Beispiel Vasa. Eine Marke, die etwas älter ist als Nutella. Schon 1915 hat ein schwedischer Bäcker namens Lundström Knäckebrot unter diesem Namen verkauft. Hier spielt er nicht auf einen eigenen Namen oder Produktnamen an, sondern auf den früheren schwedischen König Gustav I. Vasa. König Vasa hatte auch ein Familienwappen, das aus einer gebundenen Getreidegabe bestand. Und wenn man heutzutage auf die Packungen für Vasa Knäckebrot schaut, findet man diese Gabe auch noch wieder.
Und wir bleiben immer noch bei Genüsslichem, und zwar mit der Idee, aus getrockneten Aprikosen und Zucker eine Konfitüre zu mischen. Und diese Idee hatte Franz Zentis, und das auch schon 1893. Und so hat er entschieden, das ist ja prägnant und so weiter, also Herkunftsbezeichnung. Wir nennen das Ganze Zentis. Und bis heute essen wir deswegen Zentis-Marmelade.
Ich muss zugeben, dass mich das irgendwie in Versuchung führt, auch mal eine Marke mit dem Namen Busch in den Markt zu bringen. Hier muss man aber auch noch mal einen Punkt, der uns gerade quasi zu den nächsten Aspekten führt, anführen. Busch ist nicht so verwechslungsarm wie Zentis. Das ist doch ein eher prägnanter Name. Und Büsche gibt es allemal überall. Deswegen funktioniert das lieber nicht. Und ich werde mich aus diesem Markennamenthema mit meinem Namen heraushalten.
Also ich bin ja froh, dass du es jetzt nicht nur auf den Nachnamen Käfer überträgst. Den gibt es nämlich im Genussbereich schon.
Ja, dann gehen wir über zu den nächsten Marken. Hier haben wir einen persönlichen Bezug. Das war ja bei Zentis auch schon erkennbar, wenn man seinen eigenen Namen nimmt. Aber jetzt kommen noch mal einige weitere Beispiele. Ein sehr schönes Beispiel, auch schon über 100 Jahre alt, ist der Markenname Danone. Das Lebensmittelunternehmen wurde schon 1919 von einem Herrn Carasso in Barcelona gegründet. Der Name Danone leitet sich ab als katalonische Bezeichnung für kleiner Daniel, und das war der Spitzname von Carassos Sohn, nämlich Daniel. Und wenn wir im Lebensmittelbereich weiterbleiben, dann kann man gleich das nächste Beispiel nehmen, nämlich Educho. Eine Kaffeerösterei, gerade etwas über 100 Jahre alt, wurde von Eduard Schopf in Bremen gegründet. Der Name leitet sich hier ab aus der jeweils ersten Hälfte seines Vornamens und des Nachnamens. Also Edu für Eduard und Scho für Schopf. Educho. Etwas später kam dann die Marke Haribo dazu, 1920, von einem gelernten Bonbon-Kocher namens Hans Riegel. Er hat eine eigene Firma gegründet, gelegen in einem Hinterhof, in einer Waschküche und ursprünglich hauptsächlich ein Herd, ein Kupferkessel und einen einzigen Sack Zucker. Und als Namen wählte er eine Kombination der jeweils ersten zwei Buchstaben seines Namens. Also H für Hans, Ri für Riegel. Und das war ihm offensichtlich zu kurz, hatte also noch den Firmensitz dazu genommen. Das war Bonn und da kommt das Bo her. Und dann sind wir bei Haribo. Die Produktion von Gummibärchen begann dann übrigens erst 2 Jahre später, nachdem offensichtlich dann die Waschküche in Betrieb genommen wurde.
Ja, schönes Beispiel ist auch eine Marke aus Schweden. Der Schwede Ingvar Kamprad hat Einrichtungsunternehmen gegründet, und zwar schon mit 17 Jahren. Und jetzt ging es natürlich um einen Namen. Und er hat ein Akronym entwickelt aus komplizierten, eigenständigen Begriffen, zwar aus seinem Vornamen und seinem Nachnamen und aus dem Bauernhof, von dem er stammte und von dem Heimatdorf, wo er herkam. Und ich erspare mir jetzt die ganzen schwierigen schwedischen Namen zu sagen. Ganz einfach war es im Endeffekt IKEA.
Ein langer Weg und doch ein prägnantes Ergebnis.
Absolut, ja. Ja, und jetzt noch ein anderes Beispiel aus dem Likörbereich oder aus dem Alkoholbereich, der Kurt Mast. Der hat in Wolfenbüttel einen Kräuterlikör kreiert und jetzt ging es natürlich auch darum, wie kann denn das ganze Ding heißen? Und er hat sich da an seinem Hobby orientiert und das Logo mit einem leuchtenden Kreuz zwischen dem Geweih eines Hirsches bezieht sich auf den Schutzpatron der Jagd, den heiligen Hubertus von Lüttich. Und dann hat er gesagt, okay, das ist mein Hobby und jetzt heißt das Ganze Jägermeister. Und es verbindet sich eigentlich mit einer Familiengeschichte, verbinden sich die beiden Marken Puma und Adidas. Die haben ja die gleichen Wurzeln im Prinzip. Das waren zwei Brüder oder sind zwei Brüder, der Rudolf und der Adolf Dassler. Und die hatten gemeinsam eben auch eine Schuhfabrik für Sportschuhe auf die Schiene gesetzt und haben sich dann aber in der Beziehung etwas auseinandergelebt, sowohl persönlich als auch durch manche politischen offensichtlich Differenzen. Und so entstanden zwei Marken, die heute Weltbedeutung haben. Einmal die Marke Adidas, die entstand aus dem Namen des Gründers, also der Adolf Dassler, Und sein Spitzname war Adi. Und aus diesem Spitznamen mit den drei Buchstaben wurde dann Adi und von Dassler Adidas. So einfach ist es. Und jetzt war natürlich der Bruder an der Reihe, der seine eigene Firma gegründet hat mit dem Markennamen Puma. Und wie kam es jetzt zu Puma? Nach ein paar Wirrungen. Puma war laut der Version, die man heute so lesen kann, der Spitzname von dem Rudolf Dassler in seiner Jugend- und Sportlerzeit, wo er wie ein Puma über die Bahn gewetzt ist. Und deswegen heißt dieses Unternehmen Puma. Und die sind beide in Herzogenaurach, wenn ich das so richtig sehe, heute nach wie vor. Also schöne Familiengeschichte, die uns zwei Weltmarken beschert hat.
Allerdings, interessant übrigens und natürlich nur möglich, insbesondere die Puma-Geschichte, weil offensichtlich die Pumas, die es ja in echt schon gibt, versäumt hatten, ihren Markennamen rechtlich schützen zu lassen. Sonst wäre das Ganze irgendwie anders gelaufen. Jetzt einige Beispiele aus dem Bereich von Produktkategorien und Eigenschaften. Obi, das Beispiel kannte ich überhaupt auch noch nicht. Dieser Name leitet sich her eigentlich aus dem Begriff Hobby, also das, was wir mit Bauprojekten, Do-it-yourself-Bereich verbinden, nämlich selber anpacken, Projekte verwirklichen. Ein wichtiges Hobby.
Da kennst du dich ja bestens aus, Carsten, mit dem Obi.
Ja, man braucht auch neben der wissenschaftlichen Arbeit immer mal das eine oder andere Hobby, das vielleicht auch eher handwerklicher Natur ist. Du spielst auf meine Terrasse an.
Da, genau, und da schlägt dann der Ingenieur wieder voll bei dir durch.
Ja, aber gut, zurück zu Obi. Der Firmengründer Manfred Maus hat Ende der 60er Jahre bei einer Geschäftsreise in Frankreich erfahren, dass seine Hobby-Marke unter dem Namen Obi, weil nämlich die Franzosen das H ja nicht aussprechen, registriert hatten. Und das fand er so toll, dass er seinen Kompagnon Emil Lux überzeugt hat, sich den Namen auch für die Nutzung in Deutschland zu sichern. Also ein typischer, ich will nicht sagen Übersetzungsfehler, aber ein Beispiel für deutsch-französische Freundschaft, wie aus Hobby Obi wurde. Ein ähnlich griffiger Name, aber völlig anderer Herkunft, ist das Thema Sinalco. Hier ging es darum, dass der Unternehmer Franz Simon Adolf Hartmann aus Detmold im Jahr 1905 ein Preisausschreiben gemacht hat, um für seine Limonade einen guten und schützbaren Namen zu finden. Und hier wurde die Wortschöpfung Sinalco genommen, die sich letztlich herleitet aus dem lateinischen sine alcoholo, also ohne Alkohol. Ein etwas komplexeres Beispiel wieder, Twix. Ursprünglich in Großbritannien eingeführt in den 60er Jahren und bezog sich auf einen Schokoriegel auf Twin Sticks, also Zwillingsstäbchen. Die Besonderheit ist, dass in Deutschland der Name lange Zeit anders hieß, weil die Firma Mars, von den Gebrüdern Mars gegründet, den Riegel in Deutschland erst einmal ab den 70er Jahren Rider nannte. Und man wollte dann aber in den 90er Jahren den Markennamen insgesamt global vereinheitlichen. Klare Sache, um das Marketing und die Logistik zu vereinfachen. Außerdem hat Rider im Deutschen keine besondere Bedeutung, aber im Englischen Konnotationen, die so in Richtung Plünderer oder Räuber gehen. Das wollte man loswerden. Also hat man eine Kampagne für einen Markennamenwechsel gemacht, die damals sehr viel Aufsehen erregt hatte. Sie hat ganz einfach gehießen, Ryder heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Ein Beispiel für einen nicht ganz einfachen Prozess, der durchaus auch kritisiert wurde, aber der am Ende doch funktioniert hat.
Tja, und jetzt kommen wir zu einer Gerberei Heinze und Sammet. Fragt man sich, was hat das damit zu tun? 1948, und die war in Weinheim und die hat ein Putztuch aus synthetischen Materialien auf den Markt gebracht. Und die Eigenschaften dieses Tuchs, die waren eigentlich wie Leder. Und so entstand der Name wie Leder. Ich denke, das hat fast so ein bisschen was mit dem Dialekt zu tun, was in der Gegend von Weinheim gesprochen wird. Also wie Leder, es ist wie Leder. So einfach ist es manchmal, abgeleitet aus der Produkteigenschaft einen Namen zu entwickeln. Und auch Xerox, das ist ganz anders gelagert, aber hat einen schönen Hintergrund. Das ist ja, Xerox war ein Verfahren, was so in den 30er Jahren zum ersten Mal so die trockene Vervielfältigung von Dokumenten möglich gemacht hat. Und die Wurzeln dieses Namens hat man dann gezogen aus den griechischen Wörtern Xeros für trocken und Graphe für Schrift. Und so entstand Xerox als Markenname und man hat daraus eben diesen Namen abgeleitet. Aus diesen beiden Begriffen, also aus den Eigenschaften des Produktes oder des Angebots, hat man den Markennamen abgeleitet. Und jetzt kommen wir noch zu einem schönen Beispiel, was mit deutschem Unternehmertum zu tun hat. Es haben nämlich zwei deutsche Unternehmer, Patrick Fassbender und Markus Stahl, die haben etwas entwickelt, was für die Kids inzwischen ein auf der Welt weit verbreitetes Medium ist. Das sind die Tonys. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, die Tony-Boxen. Und da gibt es so Figuren, die da draufgestellt werden. Dann kann man die verschiedensten Stories und Geschichten und so weiter abspielen. So einfach zu handeln. Und das Interessante ist dabei, und das ist Teil letztendlich ja auch dieser ganzen Philosophie. Hier geht es um die Möglichkeiten, Hörgeschichten und Musik, und zwar ohne Bildschirm, abzuspielen. Das ist auch nach wie vor der Kern von dieser Marke. Und dann war es eigentlich ganz naheliegend, wie heißt das Ganze, dass man verbindet das Thema Aspekt des Tons, des Hörens und der Spielfiguren, die man dann als die Tonys bezeichnet hat. Und so ist es eine sehr schöne Ableitung aus dem, was letztendlich das Besondere dieses Produktes, dieser Marke ist.
Nach diesen Beispielen, wo der Markenname sich aus Produkteigenschaften ableitet, runden wir unseren kurzen Gang durch die Geschichte ab mit zwei Beispielen, wo es sich um reine Kunstbegriffe handelt. Das erste Beispiel, hier geht es um Speiseeis, Häagen-Dazs. Irgendwie klingt der Name dänisch, selbst für jemanden aus Norddeutschland wie mich, und erweckt Assoziationen für europäische Tradition und Handwerkskunst. Aber das ist reine Gaukelei, denn das entsprechende Speiseeis entstammt eigentlich von einer amerikanischen Herstellerfirma und deren Gründer Ruben Matthus ersann das Kunstwort einfach mal im Jahr 1960.
Kompliziert, aber hat sich auch durchgesetzt, ne? Auch wir reden heute von Häagen-Dazs.
Ja.
Ja, und auch mit Aufmerksamkeit hat das letzte Beispiel zu tun, was wir jetzt noch zitieren wollen. Das ist der Begriff Kodak. Hinter Kodak steht ja ein Erfinder, George Eastman, und das auch schon 1892. Und der wollte für seine Fotofirma einfach einen prägnanten Namen haben, der auch irgendwie auffällt. Und da im Englischen die Schreibweise des Buchstabens K also nicht so geläufig ist, hat er gesagt, das machen wir jetzt alles mit K und nennen es Kodak. Und so unter dem Aspekt, es muss einfach was Ausgefallenes sein, ist der Name Kodak entstanden.
Damit schließen wir einmal den Reigen und es ist sehr schön, dass es hier ein Beispiel war, das du gerade erwähnt hast mit Kodak, wo das Thema der Prägnanz eine wichtige Rolle spielt, denn für die Entwicklung und Führung von Marken, wenn man wirklich Relevanz haben will, und da ist Prägnanz natürlich einer der wesentlichen Punkte.
Genau, einer, auf den wir jetzt dann im Detail auch gleich nochmal eingehen. Ja, Carsten, du hattest ja schon gerade das Stichwort Prägnanz ins Spiel gebracht. Eigenständigkeit und Prägnanz sind eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung und die Durchsetzung von Markenbegriffen. Das heißt, ein prägnanter Markenname, der sorgt für eine klare und auch relativ unkomplizierte Verbindung zu charakteristischen Merkmalen von so einer Marke. Es macht es möglich, dass man sie relativ schnell erkennt und auch zuordnen kann. Und auch ein wichtiger Punkt, es wird immer wieder assoziiert, natürlich auch Inhaltliches mit dem, was es transportieren soll. Deswegen die Clusterung, die wir vorher hatten, wie so die Herkunft von Markennamen ist. Insofern gesehen, Eigenständigkeit und Prägnanz sind ganz wesentliche Voraussetzungen, dass so ein Begriff als Marke auch wahrgenommen werden kann.
Und dann direkt anknüpfend das Stichwort der Originalität oder des Originären. So, also nochmal. Und daran anknüpfend das Thema der Originalität bzw. des Originären. Auch dies ist eine Voraussetzung für eine alleinstellende Position im Markt und natürlich dafür, dass eine Marke auch rechtlich geschützt werden kann. weil die rechtliche Schutzprüfung kümmert sich ja immer um die Frage, gibt es andere, die vielleicht auch schon ein Recht auf diesen Namen oder dieses Produktfeld auch haben können. Originäres bringt also Abgrenzung und im Positiven Alleinstellung in einem konkurrierenden Umfeld. Wir sind nie alleine mit unseren Marken,
Ja, und
sondern
das.
wenn wir erfolgreich sind, bleiben wir nicht lange allein.
Ja, das stimmt. Und dieser Markenschutz, der hat neben dem rein juristischen auch eine ganz entscheidende Bedeutung, wenn es darum geht, Markentreue aufzubauen oder auch Vertrauen für Marken aufzubauen. Also nur wenn so ein Markenname geschützt ist und eine Eigenständigkeit hat, ein Schutzfeld um sich herum hat, kann man dafür Markentreue aufbauen und auch diesen Vertrauensaufbau dann umsetzen in wirtschaftlichen Erfolg. Also der Einfluss der Markennamen auf Vertrauen ist ein ganz, ganz wesentlicher, denn es führt einfach dazu, dass man darüber Qualität signalisiert, man Werte vermittelt, diese Unverwechselbarkeit, die du angesprochen hast, steht. Und Kunden, die positive Erfahrungen dann mit einer bestimmten Marke gemacht haben, die erinnern sich eben häufig zuerst auch an diese Erfahrung und an den Markennamen und orientieren sich daran beim Kauf, auch in der Zukunft. Der Vorteil ist natürlich, dass man eine psychologische Bindung aufbaut, dass man emotionale Bindungen aufbaut zu einer Marke und die bestimmen die Werte, das Erleben, das Versprechen. Und dafür braucht man diesen Markenschutz, damit man dies aufbauen kann.
Es ist auch von großer Bedeutung für die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Denn was habe ich davon, eine Marke aufzubauen, von der andere Leute profitieren? Manche gehen so selbstlos in die Welt hinein, aber die üblichen Beispiele, die wir hier genannt haben, sind ja erfolgreiche Unternehmer, Persönlichkeiten oder Unternehmen. Und hier geht es darum, wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Und um das sicherzustellen, muss ich es schaffen, dass die Kunden und Kundinnen immer wieder zu meiner Marke zurückkehren, sie ihr Vertrauen und sie auch weiterempfehlen. Vertrauen sorgt für höhere Loyalität und kann natürlich dadurch die Umsätze und den Ruf eines Unternehmens langfristig sichern. Gerade auch in unruhigen Zeiten, wie wir sie beispielsweise derzeit erleben, wo die Konsumenten und Konsumentinnen vielleicht auch Risiken wahrnehmen, beispielsweise bei einer nicht ganz billigen Neuanschaffung, geben sie dann lieber einer vertrauten Marke den Vorzug als irgendeinem Produkt, das einen Namen hat, den man nicht kennt und wo man insgesamt nicht weiß, wo die Reise hingeht.
Ja, und zum Schluss kommen wir eigentlich zu einem Punkt, der bei der Entwicklung eines Markennamens auch bereits gesehen werden sollte. Das ist, dass die Bezeichnung einer Marke ein Teil ihrer DNA ist. Das heißt, diese assoziative Welt, die man mit einer Namensbezeichnung verbindet, hat nicht unerheblichen Einfluss auf die Anspruchsposition, die eine Marke bezieht. Nicht nur, dass so ein Name natürlich der Anspruchsposition nicht widersprechen soll und darf, sondern es geht darum, und das ist bei Markenentwicklungen auch immer wieder wichtig, dass man hinterfragt, was ist in so einem Markennamen drin, was eine Position der Marke mit stützt oder stärkt. Also die Eigenständigkeit eines Markennamens vermittelt Anspruchsinhalte und assoziiert Werte, die für die Positionierung der Marke entscheidend sind. Und deswegen ist bei strukturierten Markenentwicklungen die Beschäftigung mit dem, wie heiße ich, wie nennt man mich, wie bin ich bekannt, ein wesentlicher Punkt, wo man auch ein Kraftfeld von seiner Marke ableitet und sich damit beschäftigt, was bedeutet es für die Anspruchsposition, die eine Marke besetzt. Wird häufig nicht so gesehen und ist aus unserer Sicht ein ganz zentraler Punkt.
Ja, und ich glaube, man kann gerade auch in den Beispielen, die wir vorhin einmal so kurz im Durchgang besprochen haben, sehr klar herleiten, dass die Geschichte, also das, woher komme ich als Marke, ein wesentlicher Part ist dafür, ob ich eine Zukunft habe und wie ich diese Zukunft gestalten kann. Natürlich gibt es auch immer wieder Beispiele für neue Marken, aber auch die müssen sich genau dieser Frage stellen. Was ist mein Kern, meine inneren Werte? Was ist meine DNA, die Genetik, die länger halten wird als einfach mal eine Mode für 1 oder 2 Jahre. Aber was nehmen wir insgesamt mit aus diesem Durchgang durch verschiedenste Beispiele von Marken? Zentral ist sicherlich das Thema der Prägnanz. Dafür sind Namen da. Eine Marke mit einem guten Namen wird schneller erkannt, Sie bleibt leichter im Gedächtnis und sie hebt sich dadurch eindeutig vom Wettbewerb ab.
Ein zweiter Aspekt von den Takeaways ist, dass diese assoziative Welt eines Markennamens eine wesentliche Facette auch einer Anspruchspositionierung sein kann. Und wir beschäftigen uns ja mit der Markengenomanalyse immer auch damit, was sind die Kraftfelder der Marke? Und ich habe es vorher schon erwähnt, ein Markenname und die Welt des Markennamens kann wesentliche Facetten beinhalten, die ein Kraftfeld für so eine Marke darstellen und dann später auch in der verdichtetsten Form der Markenanspruchspyramide eine Rolle spielen.
Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass ein guter Name und natürlich ein gutes Produkt allein nicht ausreicht. Wir leben in einer Welt, in der Recht und Ordnung herrschen, in gewisser Weise. Und dazu gehört auch, dass ich einen Markennamen möglichst rechtlich schützen soll. Der Markenname, wenn er eingetragen ist, rechtlich verteidigbar ist, bildet damit dann auch ein wichtiges Fundament für die Markentreue. Er erleichtert die Identifikation der Kunden und Kundinnen mit dem Produkt und der Marke, gleichzeitig Differenzierung zu den anderen. Und er schafft Vertrauen, ist damit der nachhaltige Schlüssel für den Erfolg einer Marke durch Kundenbindung. Ich muss hier letztlich daran denken, an eine alte Geschichte, die mehr so aus der Märchenwelt kommt, aber auch aus der Sprachforschung, nämlich gib den Dingen einen Namen, dann gewinnst du Macht über sie. Ich glaube, Markennamen sind eines der besten Beispiele.
Das stimmt. Das ist eigentlich ein schöner Abschluss, eine perfekte Überleitung, dass wir uns für heute verabschieden. Was hältst du davon?
Ja, wir könnten natürlich noch ein, zwei Stündchen weiter plaudern,
Aber das will
aber
ja niemand hören.
ich schlage auch vor, wir plaudern schon weiter, lieber Günther, aber nicht vor Mikrofon.
Nein.
Und also.
Ja, herzlichen Dank für heute dabei sein und uns zu begleiten durch die Reise oder auf der Reise durch die Markennamen. Und alles Gute bis zum nächsten Campus Marke Podcast. Wir freuen uns schon, wenn ihr wieder dabei seid.
Ja, wie üblich, einige Shownotes auf der Website von Campus Marke zu finden. Und auch meinerseits herzlichen Dank an dich, Günther, und an alle Zuhörenden. Meinerseits auch nochmal ein Dank und ein herzliches Auf Wiederhören.
Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung.
Tipps, Infos, Interviews.
Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.